Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit der amtierenden Boxweltmeisterin Nicole Wesner. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen.
Heute schon Sport gemacht?
Ja, ich bin ja heute Morgen ganz früh mit dem Nachtzug angekommen. Da hat sich das noch nicht so ergeben, außer dem Zug hinterher zu rennen.
Okay, ja, das gehört dann zum täglichen Sport wahrscheinlich dazu. Sie haben im Juli Ihren Titel verteidigt bei einem Kampf in Ludwigshafen. Das war für Sie ein ganz besonderer Kampf. Warum?
Ja, also ich habe über 22 Jahre in Mannheim gewohnt und habe nach wie vor Freunde und Verwandte in der Region, bin auch mehrfach im Jahr hier in der Region. Und Ludwigshafen ist ja die Nachbarstadt. Ludwigshafen und Mannheim teilen sich die gleiche Vorwahl, sie teilen sich einen Karneval. Also von daher war das eigentlich schon so ein Homecoming-Kampf für mich eigentlich. Ja.
Bei Regina Halmich konnten die Eltern immer nicht zugucken. Wie war das bei Ihren Eltern?
Ja, die haben jetzt eigentlich kein Problem, da zu schauen.
Ja. Haben Sie mit angefeuert?
Ja.
Sie haben 13 Profikämpfe schon gemacht, 6 davon durch K.O. gewonnen, keinen verloren. Und wir dürfen das sagen, Sie haben mit 32 erst angefangen mit diesem Boxprofisport dann, mit dem Boxsport allgemein. Regina Halmich hat mit 30 Jahren aufgehört. Gibt es noch andere, die so eine Geschichte haben wie Sie? Haben Sie mal recherchiert?
Also mir ist kein Fall bekannt, dass jemand so spät mit dem Leistungssport anfängt. Also ich habe ja mit 32 angefangen und es hat ja eigentlich eher durch ein lustiges Projekt angefangen, dass ich einmal im Leben richtigen Kampf machen wollte und dann ist ja irgendwie das Projekt immer größer und immer größer geworden. Bis hin, okay, ich werde Profi, okay, jetzt nächster Schritt Weltmeisterin. Ja. Und ich kenne keinen Fall, dass jemand so spät angefangen hat. Aber ich kenne durchaus Leute, die lange geboxt haben. Also Bernard Hopkins, der ist wirklich sehr bekannt. Der hat es tatsächlich geschafft, bis Ende 40 absolute Weltspitze zu boxen und hat seinen letzten Kampf, ich glaube, mit 50 bestritten. Ja.
Also sind Sie gerade mittendrin. Vielleicht können Sie uns auch mal mitten reinnehmen in den entscheidenden Kampf. Jetzt im Juli, so eine ganz entscheidende Szene war welche?
Oh, gute Frage. Entscheidende Szene. Puh, fällt mir jetzt schwierig zu sagen, dass es da diese eine Szene gab.
Welches Bild kommt Ihnen gerade, wenn Sie an den Kampf denken zuerst?
Wenn ich an den Kampf denke, dann denke ich eigentlich an die so Siegerverkündung, wie ich mich freudig gewonnen habe. Ja.
Ist das auch gleichzeitig das, was Sie antreibt? Haben Sie gleich den Sieg immer im Kopf?
Ja, also bevor ich in den Ring steige, habe ich schon einen Sieg im Kopf. Also ich gehöre einfach zu, also ich glaube an das Gesetz der Anziehung, an Autosuggestion, Visualisierung. Also ich stelle mir vor dem Kampf sogar vor, wie ich gewinne. Und ja, also es gehört schon dazu, ja.
Und so das allerletzte, was Sie tun, bevor Sie dann in den Ring steigen, ist was? Gibt es ein Ritual?
In dem Sinn, Ritual habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich versuche einfach ruhig zu sein, hauptsächlich über die Atmung Ruhe zu gewinnen, fokussiert zu sein, nicht so zu beachten, was rechts und links ist und ja, einfach mich darauf einstellen, dass ich jetzt gewinnen werde. Ja.
Und wie muss man sich einschränken? Wie sehr? Weil ja auch das Wiegen vorne ran steht und Essen und Trinken. Ich hatte Sie in einem Interview am Vorabend gehört und sagten Sie, ich trinke und esse jetzt eigentlich nichts mehr. Ja. Ist doch total ungesund.
Ja, also man muss sagen, das Abnehmen, das man für einen Kampf macht, hat nichts mit dem Abnehmen eines normalen Bürgers zu tun. Also wie gesagt, die letzten 24 Stunden, viele Kämpfer trinken gar nichts mehr 24 Stunden. Ich trinke schon was. Ich versuche so vielleicht circa 500 Milliliter, ist alles abgemessen. Man isst nichts mehr, damit man keinen Mageninhalt mehr hat. Aber ja, das ist schon eine Sondersituation. Aber gehört zum Sport dazu.
Können Sie sich noch daran erinnern, als Sie das allererste Mal geboxt haben?
Ja, also meinen allerersten Kampf kann ich mich noch erinnern. Ich war furchtbar aufgeregt.
Nicht den ersten Kampf, so das erste Mal Boxen generell.
Ach, das erste Mal geboxt. Ja, meine erste Boxstunde, ich bin ja durch Zufall in eine Boxstunde reingeraten. Also ich war in einem Fitnesscenter, die Schwerpunkte in Yoga, Pilates und Kampfsport hatten. Und ich bin ja eigentlich wegen Yoga hin, ja, und hatte mit Boxsport nichts zu tun, war kein Fan vom Boxen, gar nichts. Und bin dann auf einmal in so einer Box-Schnupperstunde gewesen und ich kann mich erinnern, das war noch relativ kontaktarm, sage ich mal. Wir haben uns nicht ins Gesicht geschlagen.
Auf Säcke wahrscheinlich.
Ja, nee, wir haben uns die Hände aufgehalten und aber mir hat diese Bewegungserfahrung einfach Spaß gemacht. Es hat irgendwie Spaß gemacht, auf etwas drauf zu hauen. Und irgendwie, ja, der Sport hat mich total begeistert ab der ersten Stunde. Und dann, wie gesagt, ich bin wegen Yoga eigentlich hin und dann ist eine Leidenschaft entstanden. Und dann bin ich zu allen Stunden immer hin und und dann ist irgendwann, habe ich halt so einen verrückten Beschluss gefasst, jetzt mache ich mal einen Kampf.
Haben Sie sich da, wo Sie dann eben nur auf Hände auch geschlagen haben oder auf Sandsäcke dann auch nachher, haben sich da jemanden vorgestellt, auf den Sie schlagen schon?
Nee, habe ich mir damals eigentlich nicht. Das war einfach für mich ja einfach nur ein Ausüben der Technik, die mir der Trainer vorgezeigt hat. Und ja, nee, also es ist auch nicht so, dass man, also viele Leute haben auch ein bisschen ein falsches Bild vom Boxen. Die denken dann, dass man irgendwelche Aggressionen auslebt oder dass man aggressiv sein muss oder dieses ganze Thema Aggression. Also ich bin früher kein aggressiver Mensch gewesen und ich wäre es auch nicht, wenn ich beim Boxen aufhören würde. Ja, also es ist ein technischer Sport.
Ja, also ich mache zum Beispiel Karate und das hat einfach viel mit Energien freisetzen zu tun, glaube ich. Ist es beim Boxsport ähnlich?
Ja, also ich denke mir mal, insgesamt ist jeder Leistungssport oder jeder Sport ist gut, um Energien zu kanalisieren. Wir sind den ganzen Tag immer in irgendwelchen Stresssituationen und in der freien Natur, wenn wir dann eine Stresssituation haben, dieses Flight-and-Fight-Syndrom, da würden wir dann, wenn wir in einer Stresssituation, wenn wir würden angegriffen werden, dann würden wir wahrscheinlich kämpfen, dann werden die Energien freigesetzt. In unserem Leben sieht das so aus, wir sind im Büro, wir regen uns auf, aber wir kämpfen gar nicht. Wir sitzen auf unserem Bürosessel, ja. Und von daher denke ich, ist Sport an sich ein guter Kanal, um einfach das alles rauszulassen. Das muss kein Kampfsport sein. Ja.
Haben Sie vorher auch sehr lange gemacht? Sie waren nämlich Marketingmanagerin, sprechen 6 Sprachen und das war so Ihr Alltag. Der hat sich dann komplett gewandelt.
Ja, genau. Auf einmal war ich dann, also mit dem Beschluss, dass ich einmal im Leben Kampf mache, hat sich mein ganzes Leben umgekrempelt. Also ich habe dann halt angefangen, täglich zu trainieren, 2-mal am Tag zu trainieren. Und als ich irgendwann mich richtig doll der Ehrgeiz gepackt habe und dann habe ich halt irgendwann auch aufgehört zu arbeiten, mich nur noch auf das Leben als Leistungssportlerin konzentriert, weil mir auch klar war, wenn ich wirklich was ganz Großes erreichen will, dann muss ich mich auch absolut auf dieses Ziel fokussieren. Ja, und auf einmal hatte ich so ein Leben, das Leben eines Leistungssportlers mit 2 bis 3 Mal Training pro Tag und gesunder Ernährung und alles, was dazugehört.
Pfeif auf deinen Lebenslauf, lebt dein Leben. Nach diesem Motto lebt auch unser Leute-Gast Nicole Wesner, amtierende Boxweltmeisterin im Leichtgewicht. Sie haben ihr Leben ganz schön verändert für diesen Profisport. Was war denn die größte Veränderung? Sie waren vorher Managerin in einem Medizinkonzern.
Ja, also ich denke mir mal, die größte Veränderung ist eigentlich gekommen, dass sich die Prioritäten in meinem Leben verschoben haben. Also das Thema Gesundheit, das ich vorher als selbstverständliches Gut betrachtet habe. Ja, man ist eh gesund und so, auch Ernährung. Ich habe gedacht, ich ernähre mich gesund, weil ich Vollkornbrot gegessen habe, ja, und einen Apfel pro Tag. Und auf einmal fange ich damit an, mich mit dem Thema komplett anders zu beschäftigen, mit dem Thema Ernährung nochmal eine Ebene weiterzugehen. Ich hege und pflege meinen Körper.
Wird alles aber auch kontrolliert gleichzeitig.
Ne? Ja, aber das war eigentlich, aber das ist auch eine Sache, für die ich auch sehr dankbar bin, dass ich so nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Thema Gesundheit bekommen habe. Ja.
Inwiefern mussten Sie sich dahingehend auch einschränken, wenn es jetzt um die Ernährung geht?
Ja, im Prinzip müssen tut man nicht so viel. Meistens ist es so, also bei mir, ist es, gerade weil ich so spät angefangen habe, wollte ich natürlich auch alle Register ziehen. Und das war für mich natürlich, für mich war klar, Nahrung ist Energielieferant. Ja, wenn ich möchte, dass mein Körper wie ein Porsche funktioniert, dann muss ich den auch mit ordentlich Benzin füllen, ja, und kann jetzt nicht irgendwie jeden Tag Kebab essen oder sowas. Und deswegen habe ich mich immer mehr mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt.
Wie sieht Ihr Benzin jetzt aus? Wie ist das heute zum Beispiel? Also Sie sind ja schon im Training wieder für den nächsten
ja,
Kampf.
Ja, also ich esse sehr, sehr viel Obst, bin so schon fast eine Frutarierin. Also ich ernähre mich eigentlich den ganzen Tag von Obst hauptsächlich.
Bananen und, oder sind das Äpfel?
Alles, ja, eigentlich alles gemischt, je nachdem, was die Saison gerade, was gerade da ist. Und habe 3 Jahre fast ziemlich rohköstlich gelebt. Mittlerweile esse ich eigentlich schon so eine warme Mahlzeit pro Tag.
Und achten Sie dann auch, ich frage nach den Bananen und Äpfeln so speziell, weil ich mal gehört habe, dass wohl Bananen, die haben Stoffe drin, die machen einen glücklich, da hat man weniger Kampfeswillen. Okay. Bei Äpfeln habe man mehr Kampfeswillen. Gab es mal eine Untersuchung unter Tennisspielern? Haben Sie das irgendwie an sich
interessant,
festgestellt?
Ist für mich auch eine neue Information, okay.
Wie waren denn die Reaktionen seitens Ihres Chefs oder Ihrer Chefin, als Sie hingegangen sind und gesagt haben, so, ich kündige und werde Profi-Boxsportlerin?
Ich muss eigentlich sagen, eigentlich ist alles Schritt für Schritt gekommen. Also es war jetzt nicht so der Knall, schmeiß alles hin, ich werde jetzt Profiboxerin, sondern es hat eigentlich angefangen, ich wollte mir mal eine Auszeit nehmen. Hab gemeint, okay, ich werde mal ein halbes Jahr eine Auszeit nehmen. So wie andere ein Sabbatical für eine Weltreise oder wie auch immer.
Um rauszukriegen, ob es wirklich das Richtige ist.
Ja, oder in Österreich, da gibt es so eine Bildungskarenz, ja, wie auch
Sie
immer.
Sie leben in Wien.
Ja, genau. Und aus diesem 6-Monats-Projekt ist irgendwie immer mehr geworden. Dann habe ich, das Ganze wurde dann ein Jahr und dann irgendwann habe ich gemeint, nee, eigentlich, dann habe ich überlegt, ob ich nochmal studieren soll und habe festgestellt, na, eigentlich suche ich nur so einen Deckmantel, ja, für meinen Lebenslauf, damit ich weiter boxe. Und dann habe ich gemeint, okay, dann boxe doch einfach nur, ja. Und dann war für mich klar, okay, ich werde jetzt 100% Leistungssportlerin und das mit dem Arbeiten irgendwann vielleicht mal wieder, ja.
Wie wichtig ist es auch, Niederlagen einstecken zu können?
Also ich denke, dass Niederlagen, das muss ja nicht unbedingt jetzt eine Niederlage in einem offiziellen Kampf sein. Das sind auch für mich Niederlagen oder sagen wir mal übersetzt einfach nur schlechte Momente, in denen man mit seiner Leistung nicht zufrieden sind. Und ich glaube, dass das eigentlich, das sind wirklich die wichtigen Dinge, die einem Sport weiterbringen. Weil wenn man alle Leute umhaut, sag ich mal, nur Siege feiert, dann hat man das Gefühl, man macht ja eh alles richtig. Und in den Momenten, in denen man eben nicht zufrieden mit der Leistung ist, dann fängt man an, wirklich ganz stark über sich selbst zu reflektieren, was wieder zu einem Entwicklungsschritt führt.
Wann hatten Sie das zuletzt? Denn bis jetzt waren es 13 Profikämpfe, ja, und 6 Siege durch K.O. Sie haben alle Kämpfe gewonnen.
Ja, also ich mache ja Sparring mit Mädchen aus allen möglichen Gewichtsklassen, Weltmeisterinnen, Sparring mit Jungs. Also ich hatte sicherlich schon öfters Sparrings, in denen ich mit meiner Leistung nicht ganz so zufrieden war und immer wieder nachgedacht habe, warum, wieso, weshalb. Und also im Training hat man sowas öfters, ja.
Während des Kampfs zu reflektieren, wäre wahrscheinlich gefährlich, oder?
Ja, also das Denken, das kann ganz schön eine Hürde sein, ja. Also das Beste wäre eigentlich, wenn man so in dem Moment im Jetzt und Hier ist.
Wie beschreiben Sie Ihren Stil?
Schwierig zu sagen. Also tendenziell bin ich eher eine Konterboxerin.
Heißt?
Ich schaue mir den Gegner oft an, wie er reagiert und boxe ihn dann aus. Aber man kann das aber auch nicht allgemein sagen, weil am Ende des Tages ist es so, dass man es ist wichtig eigentlich, dass man verschiedene Tools drauf hat, ja. Also bei dem einen Gegner muss man mit dem Konzept arbeiten, bei dem anderen Gegner mit dem Konzept. Weltmeisterin bin ich mit einem sehr offensiven Stil geworden. Ich habe gesehen, meine Gegnerin kann ich mit Körpertreffern umgehen und bin sehr offensiv vorgegangen und habe sehr viel auf den Körper geschlagen. War nicht typisch für mich dieser Kampf, aber ich wusste, das ist das Konzept, das in diesem Kampf zum Sieg führt.
Hat eben auch viel mit Strategie dann natürlich zu tun.
Auf jeden Fall, ja. Also Boxen ist ein sehr strategischer Sport.
Über die frühe Regina Halmich las ich, dass sie wohl die Leute regelrecht verdroschen hat, weil es sie einfach schaffte, in kurzer Zeit viele Schläge auszuteilen. Wäre das auch etwas, was Ihnen entspricht?
Mir fällt es eigentlich schwer, was Pauschales über mich zu sagen, weil, wie gesagt, es kommt am Ende des Tages immer so auf den Gegner an und wie das Kampfkonzept ist, ja. Also, ich denke, es ist auch wichtig, dass man eine gewisse Variabilität hat. Wenn ich immer den gleichen Stiefel runterboxen würde, dann können die Leute mich lesen und haben eben auch ein Gegenkonzept auf Lager für mich.
Haben Sie so einen besonderen Schlag, für den Sie stehen vielleicht?
Kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß, dass meine Schlaghand, meine Rechte sehr, sehr stark
Sie
ist.
Sie haben das mal gesagt, glaube ich. Ja. Sie sagten mal, dass Sie einen besonders kräftig schlagen und das sei so Ihre Spezialität.
Ja, also ich habe schon wirklich auch ein paar Knockouts, also nicht nur technische Knockouts, sondern wirklich auch Kämpfe mit einem präzisen Schlag beendet. Das kommt nicht so oft vor im Frauenboxen, bin ich eigentlich auch recht stolz drauf, ja.
Es sind dann 10 Runden, a 2 Minuten. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal reingehen in den Kampf, den letzten, die Titelverteidigung in Ludwigshafen. Mhm. Wie ging es Ihnen in der letzten Runde?
Ja, also in der letzten Runde, also es ist so gewesen, dass der Kampf sich so gestaltet hat, dass die Gegnerin sehr oft, also man sagt in der im Boxjargon, angeklingelt war. Das heißt, sie hat starke Schläge von mir bekommen, war am Rande des Knockouts, aber hat es immer geschafft, sich über die Runden zu retten. Und wenn man das, hat auch viel geklammert und hat mit taktischen Tricks und versucht, sich auch über die Runden zu retten. Und wenn man sieht, dass man eigentlich den Kampf vorzeitig beenden könnte und in jeder Runde kommt es erneut Situation. Da war das dann so, dass man in der letzten Runde oder allgemein, man wird immer ungeduldig. Warum fällt die jetzt nicht einfach her? Und ja, in der letzten Runde wollte ich dann auch unbedingt, dass ich den Kampf vorzeitig beende, aber das kann man nicht erzwingen. Ja.
Ist das mit ein Grund, warum jetzt unter anderem gefordert wird, die Runden auch wie bei den Herren 3 Minuten lang zu machen?
Ja, also es gibt viele Boxerinnen mit einem großen Namen, die fordern die 3 Minuten, weil einfach in 3 Minuten ist es einfacher, einen Knockout umzusetzen als in 2 Minuten.
Boxen ist langfristig für den Körper auch ein schädlicher Sport. Wie bewusst machen Sie sich das?
Also es ist sicherlich so, also das stimmt wohl, ja, die ganzen Schläge auf den Kopf, ja, also die werden schon eine Wirkung hinterlassen. Ich sage immer so, die eine oder andere Gehirnzelle wird schon draufgehen, andere, jetzt haben wir ja genug. Aber es ist so, dass ich sage immer, es ist something you win, something you lose. Also sicherlich ist es ein Sport, der irgendwo ein bisschen gesundheitsschädlich ist. Auf der anderen Seite habe ich halt auch viel gewonnen. Also meinen ganzen gesunden Lebensstil, den habe ich halt auch dem Sport zu verdanken. Also die ganze, meine ganze Lebensführung ist, Ernährung und so weiter, ja. Und ansonsten muss man sagen, die Mehrheit der Boxer, denen passiert ja auch nichts. Dann gibt es natürlich einen Fall von wenigen. Da kann es natürlich sein, dass der Sport dann einen großen Schaden angerichtet hat. Ja, und das blendet man natürlich dann auch eher mal aus.
Ja, wahrscheinlich muss man das ausblenden. Es gibt dann so erschreckende Statistiken, wie dass seit 1945 500 Boxer an Kopfverletzungen eben auch gestorben sind. Mhm. Das Amateurboxen ist im Vergleich zum Profiboxen sehr viel weniger schädlich. Woran liegt das?
Ja, also ich würde mal eigentlich begründen, das ist einfach eine geringere Rundenanzahl. Also man boxt jetzt 3 Runden und in den 3 Runden ist einfach was anderes, ob man jetzt wie bei den Frauen 10 Runden oder bei den Männern im Profiboxen 12 Runden boxt. Also und in den hinteren Runden bekommt man natürlich auch mehr ab. Da ist man physisch am Limit. Man bekommt einfach mehr Schläge ab. Die Verteidigung bröckelt. Also deswegen passiert einfach in Profikämpfen passiert einfach mehr. Ja, passieren auch mehr Knockouts.
Die werden wahrscheinlich vom Publikum auch eher.
Ja, das ist das, was die Zuschauer sehen wollen. Also es ist natürlich so, man muss sagen, ja, es ist irgendwo, es ist ein gefährlicher Sport, aber man muss auch sagen, deswegen haben wir auch Zuschauer, ja. Das ist nun mal so. Es gab schon im alten Rom gab's auch Spiele, die gefährlich waren und das ist halt irgendwo das auch, was die Leute interessant finden zum Zuschauen, ja.
Ja, der ehemalige Profi Sven Ottke sagte in einem Interview, Boxen ist auch ein ganz verlogenes Geschäft. Da rennen viele Verbrecher rum. Wie ordnen Sie das ein?
Ja, also es ist natürlich so, dass im Boxsport, es gibt immer wieder umstrittene Urteile. Man muss einfach sagen, es ist halt anders wie jetzt in der Leichtathletik. 100 Meter Lauf, Start, Ziel und man hat Laserschranken, die genau sehen, ob jemand zu früh losgesprintet ist. Man hat Laserschranken, die genau sehen, wer ist der Erste und mit welcher Zeit läuft er ein. Es ist natürlich im Boxsport so, dass man Menschen hat, die urteilen, ja, wer welche Runde gewonnen hat und deswegen ist es natürlich schon so, dass es immer wieder umstrittene Urteile gibt und daher führt wahrscheinlich auch so eine Aussage zu dem, was Sven Ottke gesagt hat.
Ja, er begründete das dann auch noch mit den Börsen, die wohl öffentlich genannt werden. Die seien in Wirklichkeit auch viel niedriger. Es ginge den Promotern darum, die Kämpfe interessant zu machen. Haben Sie das auch persönlich erlebt?
Man muss eigentlich jeden Kampf und jedes Szenario wieder individuell anschauen, ja. Also es gibt Promoter, die haben TV-Verträge, verdienen viel Geld mit TV-Sendern, geben mehr oder weniger weiter an die Boxer. Es gibt andere, die arbeiten unabhängig, die haben keinen Promoter. Es gibt
Sie?
Aber auch viele Veranstalter, man muss sagen, also man hört immer nur die negativen Sachen, das sind natürlich die in Erinnerung bleiben, aber man darf nicht vergessen, der ganze Sport, es ist sehr schwierig Geld zu verdienen, ja, und oft ist es so, dass die Veranstalter Verluste machen oder gehen mit null auf null raus und es gibt im Leistungssport, also ich kann jetzt über das Boxen reden, ich weiß aber auch in anderen Sportarten, der Leistungssport kann eigentlich nur existieren, weil es einen Haufen verrückte Leute gibt, die für wenig Geld oder teilweise privates Geld und Freizeit reinstecken. Also es gibt viele Boxer, die sind froh, wenn sie so viel verdienen, dass sie ihre Trainingsausgaben zahlen können. Ja.
Was bringt denn beispielsweise einen Titelgewinn? Wie ist das bei Ihnen?
Also ich selbst verdiene über das Boxen jetzt nichts. Ja, also ich verdiene mein Geld indirekt. Also ich halte halt Vorträge als Rednerin, als Keynote-Speakerin. Ich bin Werbegesicht für ein paar Firmen und darüber finanziere ich mir meinen Sport.
Sie halten Vorträge, wie bauen Sie Ihren Vortrag auf?
Ja, in der Regel ist es so, dass ich mit meiner Biografie anfange. Wie komme ich überhaupt zum Thema Boxen? Und ja, im Prinzip herausstechend ist einfach, dass ich es geschafft habe, im späten Alter mit einem Leistungssport zu beginnen. Und wenn andere schon aufhören, es trotzdem geschafft habe, Weltmeisterin zu werden. Und zwar in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Und im Prinzip daraus ableitend, ja, was waren meine Herausforderungen, was waren Erfolgsfaktoren, was waren Motivationsfaktoren?
Fangen wir mit den Herausforderungen an. Was waren die größten Herausforderungen?
Ja, ich denke mir einfach, eine große Herausforderung waren sicherlich viele Energievampire, die es in meinem Umfeld gab. Also ich habe von so vielen Leuten anhören müssen, dass es alles nicht funktionieren wird und dass es ein ganz großer Schwachsinn ist, was ich vorhabe.
Da wurde sie das öfteren für verrückt erklärt.
Ja, öfters für verrückt erklärt und man muss einfach sagen, die meisten Leute, die haben einfach, jeder hat für sich ein gewisses Lebenskonzept definiert, eigene Prioritäten definiert und ein ganz großer Fehler ist, wenn man seine eigenen Prioritäten, sein eigenes Lebenskonzept auf andere Personen überträgt, ja. Nur weil es mir selbst wichtig ist, ein Haus.
Das klassische Vergleichen.
Genau. Man kann nicht deine eigene Geschichte mit der Geschichte von jemand anders zu vergleichen, weil jeder Mensch tickt einfach anders.
Ja. Noch eine Herausforderung?
Ja, natürlich das später Einstiegsalter, ja. Also sowohl auf der technischen Ebene als auch auf der physischen Ebene. Also ich kann mich noch an meine ersten Einheiten erinnern, habe ich ganz schön geschnauft, ja. Also ich musste erstmal richtig fit werden.
Wie waren die finanziellen Herausforderungen? Sie hatten einen gut gehenden Job, haben wahrscheinlich viele auch gesagt, Mensch, Sie sind Managerin in einem Medizinkonzern und das aufzugeben.
Ja, also das Finanzielle war eine sehr, sehr große Herausforderung, weil es einfach so ist, wenn man Leistungssportler ist, dann trainiert man 2 bis 3 Mal pro Tag. Das heißt, es ist nicht mehr viel Platz da, einer Arbeit nachzugehen. Auf der anderen Seite hat man, alle Leute denken, man verdient im Leistungssport sehr, sehr viel Geld. Die Realität ist, man hat eigentlich eine ganze Liste an Ausgaben von Trainerkosten, Massagen, Physiotherapie, Trainingslager, Hotel, Reisekosten. Also es hört nicht auf. Und gerade wenn man spät mit dem Sport angefangen hat, will man es besonders gut machen, vielleicht viele Personal Trainings nehmen und so. Und am Anfang habe ich noch Erspartes gehabt aus meinem alten Leben und ja, und dann musste ich einfach kreativ werden. Und so bin ich auch irgendwann Rednerin geworden. Ja, ich habe einfach meine Geschichte auf der Bühne erzählt.
Und das sind Vorträge, die Sie vor allen Dingen natürlich dann in Wirtschaftsunternehmen halten.
Ja.
Wenn wir da jetzt über die Erfolgsfaktoren sprechen, welche sind das?
Ich denke, ganz, ganz wichtig ist es, einen gewissen Optimismus zu haben. Man kann in den Ring steigen und sagen, man wird gewinnen und auf einmal verliert man. Man kann aber nie in den Ring steigen und sagen, ich verliere und auf einmal gewinnt man. Also ich glaube an das Gesetz der Anziehung, Autosuggestion, Visualisierung, also Optimismus ist eine ganz, ganz wichtige Sache.
Anderer Faktor ist die Motivation. Wo nehmen Sie die her?
Ja, ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, ja. Das ist natürlich ein ganz großer Faktor. Und ich liebe es auch, was Neues zu lernen. Also der Boxsport, das ist ein, es hört nie auf, dass ich immer wieder was Neues dazulerne. Und das gibt mir eigentlich auch einen gewissen Kick, dass ich immer noch am Lernen bin. Und ich glaube, in dem Moment, in dem ich aufhöre zu lernen oder mir einbilde, ich lerne nichts mehr, dann wird es wahrscheinlich auch mit der Motivation weniger werden, könnte ich mir vorstellen.
In Köln geboren, in Mannheim groß geworden und jetzt lebt sie in Wien. Nicole Wesner, amtierende Boxweltmeisterin im Leichtgewicht. Heute zu Gast bei uns in SWRs Leute. Sie sind ein spiritueller Mensch, machen Yoga und meditieren. Wie lässt sich das mit so einem harten Kampfsport vereinbaren, wo man Menschen auf die Matte schickt?
Ja, ich für mich ist es einfach so, es ist jetzt nicht so, dass ich meine Fähigkeiten auf der Straße ausübe und schwächere Leute unterdrücke und versuche, meine Ziele zu erreichen mit meinen Werkzeugen, sondern es sind einfach 2 Menschen betreten den Ring, die beide gleich trainiert haben und die einfach ihre technisch-taktischen Fähigkeiten miteinander vergleichen wollen, ja. Und von daher ist es einfach für mich kann ich damit leben, ja. Also ist es für mich, und es ist, ich habe natürlich auch, sollte jetzt der Gegner zu Boden gehen und ausgenockt werden, dann habe ich natürlich auch Mitleid. Die Person tut mir leid, ja. Also im besten Fall ist es so, der Gegner geht zu Boden. Das heißt, ich habe den Kampf gewonnen, steht aber sofort wieder auf und dann weiß ich, dem Gegner geht's gut und mal alle wissen, worauf sie sich einlassen. Ja, das ist der Sport.
Gab es auch im Ring einen spirituellen Moment schon mal?
Ja, also ich hatte überhaupt mein spirituellstes Erlebnis hatte ich im Ring. Ich sehe irgendwann, wie die Gegnerin am Boden liegt. Ich konnte mich irgendwie in diesem Moment nicht richtig erinnern. Und auf dem Video habe ich gesehen, dass es wirklich so der perfekte Schlag war, der perfekte Knockout. Und es war für mich so rätselhaft. Und ich habe immer wieder mit meinem Trainer darüber geredet. Ich habe gesagt, Steven, wie war das möglich? Auf einmal und dann dieser Schlag. Und dann auf einmal sagt er, Nicole, das war das erste Mal in deinem Leben, dass du im Jetzt und Hier warst und an nichts gedacht hast. Und ich wusste sofort, er hatte recht gehabt, ja.
Und wie war das dann aber anschließend dann auch? Sie sagen, Sie haben Mitleid mit der Gegnerin. Ist es nicht schwierig und auch ein Widerspruch, wenn man Mitleid hat, dann auch im nächsten Moment, beim nächsten Kampf wieder zuzuschlagen?
Ja, also wie gesagt, es ist so, eigentlich läuft es immer so ab, Gegner geht zu Boden, das ist ein kurzer Moment des Innehaltens, ich werde in die Ecke geschickt vom Ringrichter, beobachte die Gegnerin und bis jetzt ist es so, dass die Gegnerin immer sofort aufgestanden ist, aber der Kampf beendet wurde und würde die Gegnerin liegen bleiben, ich glaube, das wäre schon schlimm für mich, aber die Situation, die hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Ja, also in der Regel ist es nur so Blutzufuhr kurz gestoppt am Boden und gleich wieder aufgestanden und deswegen war das alles bis jetzt unproblematisch. Ja.
Was war für Sie der härteste Moment im Ring, den Sie selbst erlebt haben?
Ja, ich hatte schon mal eine, wie gesagt, schon mal in meinem, ich glaube, meinem 11. Profikampf. Das war ein Kampf, da wollten beide ganz, ganz doll gewinnen und wir haben uns wirklich bis aufs Messer bekriegt, ja, und sind beide an unsere Grenzen gegangen und da hat wirklich auch mein Trainer zu mir in der allerletzten Runde gesagt, da war ich wirklich eigentlich schon so am Limit, konnte eigentlich nichts mehr machen, keinen Schlag mehr ausüben. Nicole, die Runde, die brauchen wir nochmal. Und da bin ich wirklich an meine Grenzen gegangen und ja, das war wirklich der härteste Kampf.
Gleichzeitig meditieren Sie. Welche Kraft holen Sie aus der Meditation?
Es ist für mich einfach ein zur Ruhe kommen. Also es ist natürlich so, dass man im Leistungssport, ich stelle sehr hohe Ansprüche an mich selbst, ja, sehr hohen Druck. Und es ist einfach in Ruhe kommen, loszulassen von Gedanken und auch natürlich im Jetzt und Hier zu sein, was ich auch im Ring gut gebrauchen kann.
Wie sieht eine Meditation aus bei Ihnen? Wie ist das praktisch?
Praktisch kann man sich das so vorstellen, ich sitze dann in Meditationshaltung auf einem Kissen oder Stuhl und also ich meditiere mit einer Mala. Da habe ein,
das heißt?
Das ist ein Holzarmband mit so Kugeln dran.
Ähnlich wie so ein Rosenkranz ohne Kreuz.
Genau, ja, im Prinzip gleiche Funktion, ja, und sagt dann ein Mantra und jedes Mal danach schiebe ich eine Kugel weiter. Und im Prinzip ist es eigentlich fast egal, was für ein Mantra man verwendet, oder auch die Mala, die hat auch keine religiöse Bedeutung in dem Sinne, es ist eigentlich nur eine Hilfe, dass man dem Geist ein ganz klein bisschen Futter gibt, damit er zur Ruhe kommt. Also ich könnte auch auf Coca-Cola meditieren, ja.
Seit 11 Jahren leben Sie inzwischen in Wien. Ist das Wiener Schnitzel noch eine Versuchung?
Ja, also das Wiener Schnitzel hat für mich jetzt keine besondere Bedeutung in meinem Leben, muss ich sagen.
Ja, weil Sie so konzentriert natürlich auch auf die Ernährung achten inzwischen.
Ja.
Es gibt einen sehr schmutzigen Wahlkampf aktuell in Österreich. Am Sonntag wird gewählt. Wie haben Sie diesen Wahlkampf wahrgenommen?
Also es ist natürlich so, also das Thema wird natürlich von den großen Themen, Flüchtlingskrise bestimmt, ja, noch ein paar andere Themen. Also es ist eigentlich zu erwarten, dass es einen Rechtsruck gibt. Also Schwarz, die ÖVP und Blau, die FPÖ, liegen vorne in den Ergebnissen. Und ich bin gespannt, wenn es diesen zu erwartenden Rechtsruck gibt, auch wie sich das wieder auf Europa wieder zurück auswirkt.
Die SPÖ hatte auch eine rechte Facebook-Seite erstellt gegen Sebastian Kurz. Es kam dann raus, das war ein Manager der SPÖ, der dann eben auch entlassen wurde. Inwiefern könnte das einen Einfluss haben?
Wird man sehen am Sonntag, ja. Prinzipiell ist es so, dass er das kurz mit seinen Ergebnissen sehr weit vorne liegt, weil er klare Worte hat. Er ist jung, er ist dynamisch und viele Leute wünschen sich eine Veränderung und versprechen sich mit Sebastian Kurz.
Ist das ein Thema, über das Sie auch sprechen, schon mal im Boxstall? Sie trainieren auch andere junge Leute?
Über was, über welches
über
Thema?
Über die Politik.
Nee, also Politik klammere ich eigentlich aus. Und für mich ist es so, ich darf in Österreich nicht wählen. Ich bin Deutsche. Das ist für mich einfach, ich beobachte das Ganze aus der Ferne. Und ja, also ich verfolge die deutsche Politik, ich verfolge die österreichische Politik. Und ja, bin sehr gespannt auf das Ergebnis, ja.
Ja, die Statistik aktuell sagt, dass es wohl den jüngsten Regierungschef Europas dann zukünftig in Österreich geben wird.
Ja, ist gut möglich, ja.
Gab es jemals für Sie Gründe, aus Österreich wieder wegzugehen?
Also es ist einfach so, ich bin vor 11 Jahren eher zufälligerweise nach Österreich gekommen. Also ich bin dort versendet worden, habe gedacht, ich bin nach 2 Jahren ungefähr wieder zurück in Deutschland. Und dann hat sich das sowohl beruflich als auch privat ergeben, dass ich dort länger geblieben bin. Mittlerweile finde ich die Stadt so schön, habe mich auch eingerichtet. Ich habe mein Trainingsumfeld mir so gestrickt, dass es alles perfekt passt. Muss aber sagen, bin nach wie vor immer noch sehr, sehr viel in Deutschland. Also ich habe ja noch einen zweiten Trainer in Deutschland, in Berlin. Ich bin sehr viel in Mannheim. Ich habe Verwandte noch in Mannheim. Ich habe auch noch Verwandte in Köln. Ich bin sehr viel in Deutschland, ja. Also Von daher, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich dort schon aufgegeben habe, sondern Österreich ist einfach mit dazugekommen in mein Leben, ja.
Was brauchen Sie für Trainingsbedingungen? Lassen die sich überall einrichten? Wahrscheinlich schon.
Ja, also das Um und Auf ist natürlich der Trainer, ja. Also man braucht natürlich einen Trainer, dem man vertraut, der einen einfach an die Weltspitze führt. Und das ist eigentlich das Um und Auf, also sowohl im boxerischen als auch im Athletikbereich,
ja. Ja, und der nächste Kampf steht an im Dezember dann und wahrscheinlich im Frühling dann auch wieder in der alten Heimat in Ludwigshafen oder Mannheim. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch, Nicole Wesner in SWR1 Leute.
Eins gehört.